Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und immer noch einzigen Fußball-Podcast und ich bin mir ganz sicher, Anton, auch der einzige Fußball-Podcast, der hier ein unfassbar kompetentes Team der Bundesliga-Saison wählen wird, oder?
Ganz genau, denn das ganz wichtige Wort, was du da gerade genannt hast, war kompetent und das gibt's wirklich nur hier. Nein, wir haben uns da was ganz Besonderes überlegt, das ist so nie da gewesen, eine Weltneuheit. Wir stellen unser Bundesliga-Team der Saison zusammen und ganz wichtig zu erwähnen, da geht's jetzt nicht darum, wer sind die allerbesten Spieler auf den jeweiligen Positionen, dann wären's ja eigentlich nur Bayern-Spieler, sondern wer hatte den meisten Impact für sein Team? Wer hat vielleicht besondere Leistungen gezeigt, wo man es am Anfang der Saison nicht so erwartet hat und damit überrascht und für positive Schlagzeilen gesorgt? Wer hat uns persönlich vielleicht auch irgendwie überzeugt? Also es ist jetzt nicht so, dass da die gesamte Bayern-Elf jetzt einfach aufgezählt wird und gesagt wird, ja, das sind halt auf der Position gerade die besten Spieler, sondern wir schauen mal so ein bisschen durch die Vereine durch. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass bei mir ist es nämlich so, auch bei dir vielleicht der ein oder andere Bayern-Spieler mit dabei ist.
Also komplett ohne bin ich nicht ausgekommen dieses Mal. Ich habe versucht, es nicht zu Bayern-lastig zu machen, aber man muss natürlich auch sagen, das ist eine Saison gewesen, die viele Rekorde gebrochen hat. Und da dann ausgerechnet größtenteils auf Bayern zu verzichten, ist dann vielleicht auch Quatsch. Aber ich bin bei dir, ich habe auch versucht, so ein bisschen, ja, jetzt nicht automatisch den Bayern-Spieler zu nehmen, weil ich meine, von denen hat man natürlich auch viel gesehen, das darf man auch nicht vergessen. Also du hast in der Regel einfach vielleicht von den Bayern vielleicht auch die meisten Spiele gesehen. Wenn es jetzt mal irgendwie nicht vielleicht noch einen Lieblingsverein gibt, den du noch mehr geguckt hast, aber von den Bayern kriegt man einfach viel mit, da wird viel drüber geredet und deshalb stehen die natürlich schon sehr im Fokus. Vielleicht kriegen wir es ja hin, nicht ganz so Bayern-lastig zu werden, Anton. Wollen wir mal mit dem Tor anfangen? Wir können ja mal schnell sagen, wir machen ein 4-3-3. Ich bin sehr gespannt, wie wir das interpretieren, das 4-3-3.
Ja, und dann, genau.
Und dann haben wir, wie immer, so haben wir es die letzten beiden Jahre auch gemacht, noch drei Reservisten, die quasi auch noch einen Schulterklopfer bekommen von uns, damit sie nicht komplett ohne jegliche Awards hier aus dieser Saison rausgehen.
Ja, genau, da handeln wir aber genauso wie Julian Nagelsmann. Also die haben keine Chance, ihre Rolle noch zu verändern.
Richtig,
die,
genau.
Die kommen dann auch nicht mehr in die erste Elf. Das sind halt Reservisten. Mhm. Aber hey, guter Abstauber da nochmal.
Willst du loslegen mit deinem Torwart, Anton?
Sehr gerne. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen und zwischen zwei Keepern. Und am Ende, gebe ich zu, habe ich mich für Moritz Nikolas entschieden, um direkt mal mit deinem Namensvetter in diese Folge zu starten. Moritz Nikolas, Gladbacher Torwart und eine unglaublich starke Saison gespielt, war einer der besten Gladbacher, muss man eigentlich sagen, und hat es auch tatsächlich geschafft, in diesen 34 Spielen, die er gemacht hat, sehr, sehr oft die Null zu halten, sage und schreibe 13 Mal. Und das finde ich bemerkenswert bei einer Mannschaft, die bis kurz vor Ende der Saison noch rechnerisch mit dem Abstieg in Verbindung gebracht werden konnte. Also für mich ein Spieler mit sehr, sehr großem Einfluss innerhalb seines Teams und mit sehr, sehr vielen, sehr guten Leistungen, wurde zwischenzeitlich ja auch schon mal in Richtung Nationalmannschaft geredet, zumindest hier und da mal. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber ich glaube, mindestens genauso viel bedeutet ihm jetzt seine Nominierung hier von mir.
Ich glaube, ich bin sehr, sehr ähnlich gewesen wie du in einer ähnlichen Position und habe mich dann auch für Moritz Nikolas entschieden.
Interessant.
Es ist schwierig und jetzt tut mir der andere Kandidat fast ein bisschen leid. Den haben wir mit Sicherheit beide dann eben auf der 2 gehabt, Gregor Kobel. Mit 15 Mal zu 0 diese Saison, 34 Gegentore in 34 Spielen, ist natürlich alles, liest sich fantastisch gut, aber dazu gehört nämlich auch, dass er eine sehr gute Defensive vor sich hat und einen Trainer, der es versteht, eine Defensive aufzubauen, und das ist eben bei Moritz Nikolas zumindest mal in Teilen nicht der Fall, würde ich sagen, zumindest deutlich schwächer als beim BVB. Und ich kann mich dir nur anschließen, ich finde, wenn du als Gladbacher Torhüter bei dieser Saison, die die gespielt haben, 13 Mal eine weiße Weste behältst, mehr als jedes dritte Spiel die Null gehalten. Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man sich sonst anschaut, wer da oben steht. Nübel auf der 3, was weiße Westen angeht, mit 11. Champions League-Kandidat oder Champions League-Teilnehmer. Gulaschi auf der 4 mit 9 weißen Westen, auch Champions League-Teilnehmer. Baumann, Neuer, also das sind alles Top-Torhüter von Top-Vereinen. Und ganz alleine eben Moritz Nikolas da oben auf der 2. Auch eine sehr gute Paradenquote mit 72%, da gleich auf mit Kobel in dem Fall. Das heißt, für mich ist er verdienter Torhüter der Saison, aber man kann natürlich auch mit Gregor Kobel gehen.
Ja, genau, das war das 50-50 gefühlt, was dann zum 51-49 wurde. Also Gregor Kobel, beste Defensive der Liga, meiste weiße Westen, da spricht vieles auch für ihn, aber du hast das, finde ich, perfekt erklärt. Deswegen fiel auch meine Wahl dann auf Moritz Nikolas. Jetzt die Frage, von links nach rechts in der Viererkette oder von rechts nach links? Wo willst du starten?
Ich würde sagen, wir starten links, oder?
Gerne.
Vielleicht ein bisschen kontrovers, dass ich ihn dahingestellt habe, aber für mich Konrad Leimer, der Linksverteidiger der Saison.
Ja, Leimer, kann ich jetzt schon mal spoilern bei mir, ist einer der Bayern-Spieler, die ich unglaublich gerne mit reingenommen habe, aber sie auch ein bisschen deshalb mit weggelassen habe, weil ich nicht nur auf Bayern-Spieler gehen wollte. Also das heißt nicht nur, aber ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen noch. Und dementsprechend kann ich es voll verstehen, was eine Saison, der Motor der Bayern gefühlt, durchgehend gelobt von allen Seiten, komplett zu Recht, diese Laufleistung, diese Energie, diese Zweikampfführung und einfach dieses Komplettpaket, was er dann inzwischen mitbringt, ist bei den Bayern zu einem der besten Außenverteidiger der Welt gereift, meiner Meinung nach. Dementsprechend, ja, ein Top-Pick und ja, mein Argument habe ich ja gerade schon ausgeführt, warum er es jetzt bei mir nicht geworden ist. Bei mir hinten links nämlich Nathaniel Brown von den Frankfurtern. Mhm. Wenn man einen Lichtblick in dieser Frankfurter Saison suchen möchte, dann würde ich sagen, ist er es. Es gab sehr turbulente Zeiten bei der Eintracht. Riera inzwischen schon wieder weg, der komplette Fehlgriff, die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb ist misslungen, also da ging nicht viel zusammen, aber Nathaniel Brown war einer, der sehr konstant Leistung gezeigt hat und der sich in dieser Saison auch zu einem deutschen WM-Fahrer gespielt hat, entwickelt hat und deshalb habe ich ihn hier auf die linke Verteidigerposition gesetzt.
Ja, ich glaube, du bist in dieser Saison ein bisschen größerer Fan von Nathaniel Brown gewesen als ich. Das kam auch schon bei unserer WM-Kader-Folge so ein bisschen durch. Mit Sicherheit ein guter Spieler. Für mich hat das nicht verdient. Vielleicht nochmal kurz zu Leimer, weil ich eben jetzt nicht viel zu ihm gesagt habe. Das war für mich einer, der feststand. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, auf welcher Seite hat er mehr gespielt. Natürlich auch so ein bisschen geguckt, wie passt er mir besser in den Kram. Aber Leimer, ja, ist für mich, habe ich auch irgendwann mal in dieser Saison gesagt, hier für mich einer der besten Zweikämpfer der Welt.
Ja.
Wenn du dir einfach anschaust, wie der in die Zweikämpfe geht, wie schwer der ist, überhaupt, wie schwer es ist, ihn da zu schlagen im Dribbling oder in einem Laufduell. Da ist er so gut. Ich weiß, es ist nicht Bundesliga gewesen, aber er hat Achraf Hakimi in einen Muskelfaserriss reingedribbelt. Das ist auch nicht schlecht. Von daher für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler mittlerweile. Bin sehr gespannt, wie das ganze Vertragspoker-Thema da ausgeht. Aber für mich eine absolute Top-Saison gespielt. Ich verstehe natürlich, dass du sagst, du willst Bayern ein bisschen auf die Bremse treten. Bei mir ist er einer von, ja, nicht allzu vielen Bayern, würde ich sagen. Und Brown, ich mag ihn sehr gerne, aber ich finde, er hat letztes Jahr besser gespielt als dieses Jahr.
Ich möchte noch mal über einen reden, der jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Nämlich David Raum, der war bei mir nämlich auch noch lange mit in der Verlosung.
Ja, ja.
Hab mich dann am Ende für Brown entschieden, einfach, weil dieser für mich Einfluss aufs Team, dieser positive, noch mehr bei Brown zum Vorschein kam als bei Raum, der als Kapitän einer wieder erstarkten RB Leipzig sicher auch eine tolle Saison gespielt hat. Und deswegen wollte ich ihn hier zumindest nochmal genannt haben, weil er in meinen Überlegungen auf jeden Fall lange Zeit auch kurz davor war, mit ganz vorne zu stehen.
Ja, das musste ich erstmal trauen, Brown in den Raum von Raum zu stellen.
Ja, das ist für den einen oder anderen ein Traum.
Ein Traum war auf jeden Fall auch, was Jonathan Tah in dieser Saison gespielt hat. Und deswegen ist er einer der beiden Innenverteidiger in meiner Mannschaft. Man kann vielleicht ja auch noch mit seinem Teamkollegen da gehen, der für mich, Spoiler, es nicht reingeschafft hat. Für mich ist aber Tah der die ganze Defensive aufs nächste Level gehoben hat bei den Bayern. Tah walked, so Upamecano could run, könnte man quasi sagen. Und so sehe ich das. Und deswegen ist für mich Jonathan Tah drin. Upamecano hat es dann knapp nicht geschafft.
Ja, dann kann ich es ja jetzt sagen. Also meine restliche Viererkette sind Tah, Upamecano, dann rechts doch Leimer, dann im Mittelfeld Goretzka, King. Ich habe
Würde
auch
uns das arg überraschen?
Sané immer rechts.
Ja.
Ich habe auch Jonathan Tah mit drin. Ich habe es in irgendeiner der letzten Folgen, wir haben eben schon gesagt, wir haben guten Output momentan, wir kommen schon ein bisschen durcheinander. Da habe ich auch nochmal gelobt, wie Jonathan Tah diesen Schritt in dieser Saison gemacht hat. Also so unfassbar, dass er gut war, habe ich immer anerkannt, dass er auch überdurchschnittlich gut war, gerade für Bundesliga-Verhältnisse. Aber dass er so gut ist und so gut nochmal in diese Bayern-Mannschaft reinpasst und dieser Mannschaft auch nochmal so viel gibt, bin ich ehrlich, habe ich auch nicht für möglich gehalten. Und du hast es auch schon gesagt, er hat auch einem Upamecano zum Beispiel eine ganz neue Sicherheit gegeben, ist sofort in so eine Chefrolle reingewachsen, ist fester Bestandteil dieser von dir angesprochenen Rekordmannschaft. Und ich finde, an Jonathan Tah führt dementsprechend, wie so oft auch auf dem Fußballfeld, kein Weg vorbei.
Ja, absolut richtig, Anton. Wer ist denn zweiter Innenverteidiger bei dir?
Da bin ich auf einen Jungen gestoßen, der richtig für Furore gesorgt hat in dieser Saison. Und ich bin sehr gespannt, ob er es auch bei dir geschafft hat. Es ist kein geringerer als Luka Vucevic, der in Hamburg wirklich innerhalb eines Jahres zum absoluten Publikumsliebling und zu einem der Garanten des Klassenerhalts geworden ist. Der Name Vucevic in Hamburg ja kein ganz unbekannter. Sein größerer Bruder auch schon für den HSV gespielt, dann diese Affäre mit dem Doping, seitdem gesperrt, kann jetzt, meine ich, zur nächsten Saison theoretisch wieder zurückkommen. Das heißt, vielleicht gibt es weiterhin einen Vucevic beim HSV. Aber Luka mit seinen 18 Jahren, inzwischen 19 Jahren, hat diese Liga aufgemischt wie kein Zweiter gefühlt. Wird jetzt schon als einer der größten neuen Abwehrtalente dieses Planeten gehandelt. Und das finde ich auch zu Recht. Ich bin gespannt. Vielleicht die Bayern auch mit dran. Muss jetzt erstmal wieder zurück zu Tottenham. Die spielen nicht international nächstes
Betonung liegt auf
Jahr.
Muss.
Ja, genau, stimmt. Der
Also
Arme.
auch
Also
aus persönlicher
da
Sicht,
kann
ja.
man richtig mitfühlen. Aber ja, absolut Riesensaison gespielt, auch mein Fußballfan-Herz verzaubert. Hat Spaß gemacht, den Jungen zuzuschauen. Unglaubliche Dynamik, unglaubliche Sicherheit schon in diesem Alter und dementsprechend bei mir hier als zweiter Innenverteidiger dabei.
Bei mir auch. Also das war jetzt so einer, da habe ich mich selten so, ist mir so leicht gefallen, ein Spieler von einer Nicht-Top-Mannschaft, von einem kleinen Verein, nein, Spaß, liebe Hamburg-Fans, mit reinzunehmen, weil man einfach gesehen hat, wie viel besser er ist als der Rest dieser Mannschaft, wie sehr er diese Mannschaft teilweise auch gecarried hat. Nicht nur defensiv, hat ja auch das ein oder andere wichtige Tor gemacht und ja, auch was so Zweikampfwerte angeht, ist er ganz oben mit dabei. Und ich finde, du übertreibst nicht. Also ich würde jetzt unterschreiben, dass der ein Top 5 Innenverteidiger der Welt wird in den nächsten paar Jahren, weil ich finde, der bringt alles mit. Der scheint auch die richtige Attitude zu haben. Der scheint den richtigen Charakter dafür zu haben, den richtigen Hunger, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und deshalb, ja, glaube ich, steht ihm ganz Großes bevor. Ich bin sehr gespannt, was jetzt im Sommer passiert. Ich kann es mir beim besten nicht, will nicht vorstellen, dass der bei Tottenham bleibt. Ich glaube, die werden einfach sich alle Angebote einholen, werden dieses Wettbieten da mit sabbernden Mäulern werden sie das beobachten und dann geht er zum Höchstbietenden, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich wird es so laufen, ja. Gehe ich auch von aus. Oder er sagt, die Bundesliga ist so cool, komm, ich gehe zu den Bayern.
Ja. Nicht unwahrscheinlich, aber gut, dann müssten sie wahrscheinlich einen ihrer beiden Innenverteidiger abgeben, oder? Also ich glaube, als dritter IV kommt er da nicht dazu.
Ist halt die Frage. Also, ich glaube, bei den Bayern als dritter IV kannst du halt schon trotzdem auch noch große Schritte machen. Natürlich ist das ein bisschen hart und der Junge muss spielen und will spielen. Deswegen ist es schwierig. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, oder Upamecano weg, sondern und Vucevic rein. Die beiden haben es zu gut gemacht. Aber ja, also wenn du die Chance hast, so ein Talent, so einen Jungen zu verpflichten, dann musst du es natürlich irgendwie versuchen, denke ich.
Ja, aber ich glaube, da wären die Bayern, glaube ich, jetzt besser beraten, das Geld woanders zu investieren. Also das sind ja mittlerweile auch, also mindestens 60, 70 Millionen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
Ja.
Deshalb, ich glaube, auch wenn man das vielleicht zahlen könnte, ist es in dem Fall nicht förderlich. Wäre, glaube ich, auch das falsche Signal, zum Beispiel an Upamecano, der jetzt die beste Saison seiner Karriere gespielt hat. Ja. Deshalb glaube ich, würde ich eher sagen, Jungs, ihr macht das gut zusammen im Tandem und dann guckt man, dass man dahinter Backups hat, die einspringen können, die aber vielleicht dann auch nicht ganz so viel kosten.
Klingt sinnvoll. Genau wie in meinen Augen mein Pick für die Rechtsverteidigerposition. Denn da habe ich mich entschieden für Julian Riasson. Unglaubliche Zahlen abgeliefert auf der rechten Seite bei den Dortmundern. Sage und schreibe, 15 Vorlagen gegeben. Es gibt nur zwei Spieler, die mehr haben. Moritz, kannst du mir beide nennen? Schwierigkeitsgrad. Easy.
Ulisse
Richtig.
und Diaz.
Vollkommen richtig. Da wusste ich doch, dass das kein Problem für dich werden sollte. Luis Diaz mit 17 Vorlagen, Ulisse sogar mit 22, hat, glaube ich, den Rekord von Emil Forsberg ganz, ganz knapp verpasst. Und dann kommt eben schon Julian Riasson. Und das über seine rechte Verteidigerseite da immer wieder mit unfassbar guten Flanken. Und ja, allein deshalb habe ich ihn schon mit reingenommen und weil er eben ja statistisch in dieser Dortmunder Mannschaft wirklich abgeliefert hat, die ab und zu mal ja so zumindest auch von den Fans viel gesehen, fußballerisch so ein bisschen enttäuscht hat, insgesamt eine tolle Saison gespielt hat. Wir haben es eben schon gesagt, beste Defensive. Und da ist ja Riasson auch noch Teil von, das kann man ja dazu sagen. Also er hat da eben viele Scorer offensiv gesammelt, aber seine eigentliche Hauptaufgabe liegt ja auch noch im Verteidigen, da hat er es auch nicht schlecht gemacht. Dementsprechend ist er bei mir in der Elf der Saison.
Ja, völlig zu Recht. Also Wahnsinnssaison gespielt bei mir, natürlich auch auf der Rechtsverteidigerposition zu Hause, Julian Riasson. 15 Vorlagen von Rechtsverteidiger sind absolut Wahnsinn. Vor allem, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ihm das so nicht zugetraut hätten. Also ich zumindest nicht. Da
Ja,
gibt es
das
mit
stimmt.
Sicherheit Außenverteidiger à la David Raum, à la Kimmich, der damals noch Rechtsverteidiger gespielt hat, wo du sagst, okay, die sind da eher für prädestiniert, aber dass Riasson sich wirklich auch zum absoluten Flankengott entwickelt. Ich habe hier gerade nochmal diesen Spielbericht offen vom 4-0 gegen Dortmund zu Hause, von Dortmund zu Hause gegen Mainz, wo er alle vier Tore vorbereitet hat. Ja, unten steht Spieler des Spiels, Julian Riasson. Immer wenn sich Riasson den Ball zurechtlegte, wurde es gefährlich. Zwei Ecken, ein Freistoß, eine Halbfeldflanke fanden erfolgreiche Abnehmer. Viel mehr geht nicht. Also das ist schon ein bisschen kritisch. Mehr geht nicht. Er hätte auch es getan. Ja, Wahnsinnssaison von Riasson. Wie du trotzdem richtig sagst, auch defensiv zuverlässig. Vielleicht so ein bisschen die Light-Version von Laimer, was das angeht. Aber trotzdem auch, finde ich, ein ordentlicher Spieler gegen den Ball. Und dass er dann so eine Qualität plötzlich entwickelt hat, also muss eigentlich bedeuten, dass er irgendwie im Training, nach dem Training, sich den Ball hingelegt hat und wahrscheinlich noch 100 Flankenbälle auf Kirassi geschlagen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also du musst da ja irgendwie dran arbeiten, wenn du plötzlich dich da so steigerst.
Ja, also ich kann es natürlich auch nicht genau sagen, wie er das nochmal hinbekommen hat. Vielleicht war es dann am Ende auch das inzwischen besser implementierte Spielsystem von Kovac, was ihm eben genau diese Möglichkeiten gegeben hat. Da gibt es sicher einige Möglichkeiten, aber was ganz hundertprozentig klar ist, ist, dass er diesen qualitativen Sprung gemacht hat und dass er sich ja in neue Sphären da auch geflankt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und finde ich gut, finde ich schön, dass wir da beide auch auf einem Nenner sind und hier beide Julian Riasson die Ehre zuteil haben lassen, die ihm gebührt.
Okay, Anton, dann gehen wir über auf unser Dreier-Mittelfeld. Wen hast du da irgendwie? Am Anfang wird es wahrscheinlich noch positionsgetreu sein und dann wird es irgendwie auf Biegen und Brechen wird da jemand reingeknüppelt worden sein.
Du liest mich wie ein offenes Buch. Ich fange mal positionsgetreu an mit dem nächsten Bayern-Spieler. Und zwar Alexander Pavlovic. Für mich die Breakout-Season von Alex Pavlovic. Ich war immer noch, ja, nicht am Zweifeln, das wäre viel zu groß, das Wort, aber ich war mir noch nicht ganz sicher, ob er schon den Sprung schafft, auch dank oder wegen dieser ganzen Verletzungen, die ihn leider immer wieder so ein bisschen mit begleitet haben, hin zu diesem absoluten Mittelfeld, Motor, Monster, Passmaschine, Zweikampfmaschine, hin zur Weltklasse. Und er hat mich mal sowas von eines Besseren belehrt. Ich finde, was dieser Junge auch in diesem jungen Alter immer noch, das darf man ja nicht vergessen, abliefert im Mittelfeld des Rekordmeisters, der so viele Rekorde jetzt auch nochmal aufgestellt hat, ist wirklich Wahnsinn und für mich einfach, ja, die Entdeckung der Saison klingt schon so, als wenn man davor nicht wusste, dass er nicht auch schon auf dem Weg hin zur absoluten Topklasse ist, aber wie der sich nochmal entwickelt hat, wie der sich nochmal gemacht hat, was er für eine Präsenz inzwischen in diesem Mittelfeld hat, ist, finde ich, unfassbar und ich als Bayern-Fan. Und ich glaube auch so die ganze Nation als Deutschland-Fans eventuell können sich da richtig glücklich schätzen, dass der in unseren Reihen steht.
Ja, definitiv. Großer Spieler, hat sich nochmal toll gesteigert. Bei mir hat das nicht reingeschafft, weil ich Joshua Kimmich noch besser fand und weil Kimmich auch einfach deutlich mehr gespielt hat nochmal. Also das ist leider bei Pavlovic halt auch immer so ein bisschen das Thema. Diese ganzen Verletzungsthematiken, leider ja manchmal auch wirklich einfach super random Verletzungen wie Pfeifferisches Drüsenfieber oder ein Schlüsselbeinbruch oder so Sachen, die jetzt
Ja.
nicht zwingend alltäglich sind im Fußball. Da hat er einfach auch ein bisschen Pech gehabt, immer wieder die letzten Jahre. Zum Glück ist er, stand jetzt, ich klopfe mal hier auf meinen Schreibtisch, fit für die WM und wird mitkommen. Aber ja, ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr gespielt hätte, wenn er an die 30 Spiele oder so rangekommen wäre und wirklich dann da auch ja noch ein bisschen mehr seinen ja, Fußabdruck dahinter lassen hat, dann hätte ich gesagt, okay, aber so ist es für mich eher Kimmich geworden und dann nicht Pavlovic.
Ja, kann man auf jeden Fall genauso sehen. Also ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen. Nehme ich jetzt Pavlovic aufgrund der Entwicklung, die er gemacht hat und auch dadurch ja eben den Stempel, den er auch dieser Bayern-Mannschaft aufgedrückt hat. Oder nehme ich Kimmich, der einfach overall natürlich noch der bessere Spieler ist. Also da glaube ich, machen wir uns beiden nichts vor. Kimmich kommt mir teilweise viel zu schlecht weg. Also was der wirklich Spiel für
Ja,
Spiel abliefert, ist absoluter Wahnsinn. Da gibt es keine Ausreißer nach unten gefühlt. Und das auf einem Niveau, was ganz, ganz oben ist. Also, das ist eine Leistung, die ist wirklich unfassbar. Ich bin ein riesen Kimmich-Fan, deswegen hier schon mal Spoiler, er ist dementsprechend dann nicht bei mir noch mit drin, sondern ich habe mich eben bei diesen beiden dann am Ende für Pavlovic entschieden, aufgrund auch dieser Entwicklung, die er genommen hat, aufgrund dieser Schritte, die er nochmal gemacht hat, weil ich das auch sehr, sehr, sehr bewundernswert finde.
Ja, ich glaube auch Kimmich für mich hat da nochmal ein bisschen größeren Impact aufs Bayern-Spiel. Nicht nur, weil er
Ja,
die ganzen
das
Standards tritt.
stimmt, ja.
So kommt er natürlich auch an Vorlagen, an die Pavlovic sonst nicht so einfach kommt. Aber Kimmich jetzt eben auch mit 11 Torbeteiligungen, 9 davon Assists, ist schon auch sehr, sehr stark für ja, einen zentralen Mittelfeldspieler. Und ich habe mir gerade nochmal angeschaut, die Kickernoten, wir wissen alle, die sind auch mit Vorsicht zu genießen. Aber weil du sagst, da gibt es keine Ausreißer nach unten bei ihm. Der hatte zweimal eine 4,0 und einmal eine 5,0 und sonst immer besser in 29 Spielen. Das
Das ist
ist
Wahnsinn.
unglaubliche ja, Konstanz einfach.
Ja.
Ja, jeweils Note 4, Back-to-Back gegen Augsburg, die Niederlage und das 2-2 beim HSV und dann hat er ein 5,0 beim 3-2 zu Hause gegen Frankfurt und sonst wirklich immer 3 oder besser. Und das ist schon Wahnsinn, über so eine lange Saison da so konstant zu sein, ist auch nach Notenschnitt nur hinter Olise und Kane mit 2,7. Also brutale Saison von Kimmich. Und ich glaube, du hast es eben schön gesagt, wir nehmen den for granted, wie der Amerikaner sagt. Also wir vergessen, wie gut er ist, weil er es
Ja.
immer zeigt. Und das ist einfach ja das Herz des Bayern-Mittelfelds, der ganzen Mannschaft, würde ich sagen.
Dann ist natürlich jetzt die Frage, gibt es weiter Herzstücke oder gibt es jetzt schon die Ausreißer?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich hier ganz diszipliniert an die ungefähre Positionsvorgabe gehalten. Deswegen lass mich
Ich
doch erstmal noch
genau, ich
ein
spiele vielleicht
Herzstück hinterher
etwas
schießen.
offensiv, aber mal
Ja.
sehen.
Einer, der für mich auch teilweise noch unterm Radar fliegt, hat es bei mir reingeschafft, und zwar Leon Avdullahu von der TSG Hoffenheim. Der meiste Zeit dieser Saison wirklich alleiniger Sechser gespielt hat bei den Hoffenheimern, in einem 4-3-3 auch. Und dann hattest du eben den Bürcher, der schon sehr viel Offensivdrang mitbringt und meistens dann sogar einen Kramaric oder einen anderen, deutlich offensiveren da auf den Halbpositionen. Und der hat so eine starke Saison gespielt, wenn man jetzt wieder mal Grüße an transfermarkt.de da drauf schaut, sich unglaublich gesteigert, hat den Vertrag kürzlich wieder verlängert. Und hat für mich einfach so eine Kombination aus Ballsicherheit, aus dieser bisschen Pavlovic-mäßig, diese tiefe Spielmacherrolle und aber eben auch einer enormen Bissigkeit im Zweikampfverhalten. Also du hast bei dem immer das Gefühl, der hat was Persönliches gegen den Gegenspieler in dem Moment. Und das macht er richtig stark. Und deshalb für mich Avdullahu hier mit drin, vielleicht auch ein kleines bisschen, um den Hoffenheimern Respekt zu zollen für ihre tolle Saison.
Finde ich auch genau unter dem Aspekt sehr, sehr gut, weil ich habe auch drüber nachgedacht, Avdullahu mit reinzunehmen. Ich habe auch bei anderen Positionen drüber nachgedacht, bekomme ich noch einen Hoffenheimer irgendwie unter, um, wie du gerade schön gesagt hast, ihnen auch diesen Respekt zu zollen für diese tolle Saison. Ich habe es, Spoiler Alert, nicht geschafft. Aber ich kann es gut verstehen, weil aus den genannten Gründen von dir. Es ist einer der, ja, fast schon Entdeckungen der Saison auch, ne? Kam ja vergangenen Sommer aus Basel, auch noch sehr, sehr jung, also damals noch 21 gewesen und richtig abgeliefert. 33 Spiele gemacht in der Bundesliga und wie du schon richtig beschrieben hast, einer der Faktoren, der so ein bisschen vielleicht unterm Radar geblieben ist bei der TSG, warum diese Saison auch so gut lief. Also richtig, richtig starke Saison von Leon Avdullahu und ich glaube auch da kann ich mir in Zukunft noch weitere Karriereschritte vorstellen. Also was der bisher so gezeigt hat, wirkt wirklich unglaublich gut. Dementsprechend, ja, finde ich einen sehr, sehr guten Pick von dir. Bei mir, wie eben schon angekündigt, geht's jetzt schon leicht offensiver weiter. Harry Kane. Es,
Gut, Realposition kann man das vielleicht sogar machen.
ja, stimmt. Also der steht ja meistens da vor der Abwehr und holt sich die Bälle ab. Dementsprechend habe ich ihn hier noch nicht genommen, Fragezeichen, sondern Christoph Baumgartner von RB Leipzig. Eine unglaubliche Saison vom Österreicher. Der zweitbeste Torschütze von RB. Quatsch, der beste Torschütze sogar von RB. Eins mehr als Diomande. So ist es richtig. Und das als, ja, wie sagt man, Achter, Zehner, eigentlich Sechser,
Alles Mögliche,
irgendwas so ein
ja.
bisschen dazwischen. Also wirklich unfassbar, was der diese Saison abgeliefert hat. Ich finde, also um den kam ich irgendwie nicht drum herum. Der musste irgendwie mit rein. Und er kann ja auch da auf diesen Sechser-Position theoretisch zu Hause sein. Nein, aber jetzt mal kurz weg von dieser genauen Positionierung. Es ist ja unfassbar, was der abgeliefert hat, ne? Also so viele Tore, so viele Offensivaktionen. Einer der Spieler von RB Leipzig, der in dieser Saison, finde ich, so ein bisschen das Gesicht war dieses neuen Aufschwungs unter Ole Werner, der ja, so hört man jetzt gerade übrigens, mal kurz da eingeschoben, wohl gar nicht so fest im Sattel sitzt momentan bei RB, wie man sich das eigentlich gedacht hätte nach der geschafften Champions League Qualifikation. Aber ja, einer dieser Gründe, warum sie es geschafft haben, war eben Christoph Baumgartner. Und dementsprechend wollte ich ihn hier mit reinnehmen.
Ja, sehr guter Pick. Finde ich auch eine tolle Saison gespielt. Hat auch sich selbst nochmal brutal gesteigert im Vergleich zur Vorsaison. Wir haben es eben, oder du hast eben die Tore angesprochen. Ja, auch 10 Vorlagen, 26 Scorer, also in 33 Spielen. Wenn du jetzt mal raten, schätzen müsstest, wie viel hatte er letztes Jahr in 31 Spielen Torbeteiligung?
Ja, wenn es jetzt so um die 23 sind, ich sag mal sowas wie 10.
Vier.
Krass, das ist krass.
Ja, das ist sehr krass.
Ja,
Also
da sieht
ich
man ja schon.
finde,
Ja.
ja, wie gesagt, wahnsinnige Entwicklung, so ein bisschen Hand in Hand mit David Raum, finde ich, zu absoluten Führungsspieler geworden auch.
Ja.
Also bei dem merkst du richtig, das ist so einer, der so die ganze Mannschaft mitzieht. Und ich finde es immer total cool, wenn so Spieler, die ja auch, der ist ja noch recht jung, ist noch nicht so ewig da bei Leipzig, hat aber einfach so vom Typ, von der Persönlichkeit ist es so einer, der die anderen so mitreißt. Und das ist bei David Raum genauso. Ich glaube, der ist so geil aufs Gewinnen und der hasst Verlieren so sehr, dass du dann einfach mitkriegst, dem reicht es jetzt nicht. Jetzt rafft euch nochmal alle. Ich will jetzt hier nicht verlieren. Und ich finde das irgendwie total cool, immer wenn du diese Einstellung, diese Mentalität siehst bei Spielern, gerade wenn die noch nicht so ewig da sind und du sagst, okay, allein weil du schon so viel Erfahrung hast oder weil du schon so lange bei dem Verein bist, weil du dir diesen Status erarbeitet hast, bist du automatisch irgendwo Führungsspieler, sondern nee, du kommst dahin und bist einfach von der Mentalität her einer, der die anderen mitzieht, vielleicht auch mal einen, der 3, 4 Jahre älter ist, nochmal zu 5% mehr Leistung pusht. Und das ist, finde ich, bei ihm absolut der Fall und deshalb sehr verdient, dass du ihn hier drin hast.
Ja, letzter Satz, weil ich es noch gerade gesehen habe, war ja auch in Abwesenheit von David Raum zum Beispiel am letzten Spieltag Kapitän der Leipziger. Das unterstreicht ja nochmal, was du gerade gesagt hast.
Ja, absolut. Gut, dann mache ich noch meinen dritten Mittelfeldspieler. Ich habe mich wie schon im letzten Jahr für Jens Day entschieden.
Ja.
Klar werden manche mit den Augen rollen, aber diesmal ist es für mich so ein bisschen der. Letztes Jahr, ich habe mir vorhin noch mal kurz die Folge im Schnelldurchlauf angehört von der letzten Saison, weil ich auch wissen wollte, so wie haben wir es genau gemacht mit Ablauf und wie viele Bankspieler hatten wir mit drin. Und da habe ich gesagt, ich glaube, er war einer von meinen Reservisten am Ende, Jens Day, und habe gesagt, ja, gute Saison, Bremen knapp an Europa vorbei und er hat halt 10 Tore geschossen. Dieses Jahr hat er wieder 10 Tore geschossen, hatte ich, glaube ich, neulich auch erzählt, irgendwie erster Bremer seit Diego, der im Mittelfeld in aufeinanderfolgenden Saisons mindestens 10 Tore schießt. Und er hat halt die Bremer in der Klasse gehalten. Also ich finde, ähnlich wie du zum Beispiel bei Moritz Nikolas sagen kannst, wenn der ein paar Spiele die Null nicht hält, steigt wahrscheinlich Gladbach ab. Kannst du es bei Bremen noch mehr sagen, wenn Jens Day nicht diese Spiele im Alleingang entscheidet, wenn er zum Beispiel das Nordderby nicht auf die Bremer Seite zieht in der Rückrunde, dann geht es wahrscheinlich runter oder zumindest in die Relegation. Und deshalb ist das für mich so die Definition eigentlich für Team der Saison, weil er halt mit seiner individuellen Performance diese Mannschaft in der Liga gehalten hat und eben wieder zweistellig getroffen als Achter im Mittelfeld, ist schon einfach eine Hausnummer. Und leider auch so gut, dass er deshalb wahrscheinlich jetzt im Sommer die Bremer verlassen wird. Aber für mich hat das eben reingeschafft, deshalb.
Ja, viel besser kann man es ja nicht erklären. Genau das ist es und das haben wir ja auch im Vorfeld angesprochen, dass es eben auch genau solche Leistungen sind, die da auch mit reinspielen. Wohin zieht es ihn? Glaubst du, er bleibt in der Bundesliga? Glaubst du, er geht nochmal weg? Oder kannst du dir sogar vorstellen, dass er irgendwie bleibt? Ich weiß es nicht.
Also, man hört halt leider, dass sie, also die Höhe der Ablösesumme, die da so ja, besprochen, diskutiert wird, die besorgt mich ein bisschen. Es gab ja zum Beispiel die Gerüchte um Hoffenheim, mit denen er schon länger in Gesprächen sein soll. Also, ich meine jetzt mal isoliert von oder meine Fanbrille abgesetzt: ein Mittelfeld aus Abdullahu und davor Bührer und Stay als Box-to-Box-Achter. Ja, das ist der feuchte Traum eines jeden modernen Fußballtrainers, würde ich sagen. Von daher aus Hoffenheimer Sicht unbedingt machen, aus Day-Sicht why not? Eine Mannschaft, die europäisch spielt, die einen Riesenschritt gemacht hat, die auch sehr gefestigt wirkt. Von daher ergäbe das Sinn. Sonst in der Bundesliga weiß ich nicht, ob ich ihn sehe. Ich glaube, da passt er wirklich am meisten rein. Aber also da wurden irgendwie 11 Millionen plus Boni oder so diskutiert und das ist meiner Meinung nach klar zu wenig für ihn. Er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber er ist trotzdem ein Spieler, der auch noch 2 Jahre Vertrag hat. Also ich finde nicht, dass du da jetzt in Panik verfallen musst und sagst, ja, keine Ahnung, wie kriegen wir den irgendwie noch unter die Leute, sondern auch wenn er 29 ist, darf man für den schon, finde ich, 15 Millionen oder mehr einnehmen. Aber werden wir sehen.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden es hier begleiten. Mal sehen, was dann, wo Jens Day dann landen wird. Bei mir auf jeden Fall ist ein anderer da gelandet und ich habe das 4-3-3 hier erstmal so minimal aufgebrochen zu einem 4-2-1-3. Kann man so spielen? Ich glaube, irgendwann in der D-Jugend oder so hat man das vielleicht mal hinbekommen. Ich habe Dennis Undorf auf die 10 gestellt und muss sagen, ja, bisschen, wie soll man sagen, experimentell in der Zuordnung. Er kann das natürlich spielen, aber so wie wir es jetzt eingeordnet haben, ist es vielleicht ein bisschen fies. Ich habe es nicht anders unterbekommen, ich habe es versucht.
Aber ich kann dir mal dazu sagen, Anton, ich habe dich gefragt,
ja,
welches System wir spielen wollen, spielen in Anführungszeichen in unserer Saison 11. Ich habe dir auch das 4-4-2 gegeben, also wir hätten auch einfach zwei Flügel, zwei Mittelstürmer.
Ja gut, dann wäre es so ein 4-2-4 fast, oder nicht? Also ich meine, das
ist doch okay.
Ja, dann ja, ist ja egal. Ist genau, dann komm, bau Dennis, es vielleicht nochmal so zusammen.
Dennis Wunder auf der 10, natürlich, klar.
Hey, aber wieso nicht? Ich meine, das spielt er schon hier und da mal. Ich bin halt ich stehe halt sehr auf Offensivfußball, weißt du? Die Absicherung ist mir nicht so wichtig. So ein Jens Day, der kann mir gestohlen bleiben. Ich will ein bisschen Trickserei und schöne Tore. Wobei, das kann er ja auch, Mist. Aber
wollte ich gerade sagen, also schöne Tore. Aber Undorf in der Startelf ist natürlich immer so ein Problem, ne? Ob der da so lange durchhält?
Ja, meine Startelf ist eher so darauf ausgelegt, so 60, 70 Minuten nur zu spielen und dann wechsle ich alle aus.
Ja, du machst die Golden State Warriors-Taktik einfach in drei oder zweieinhalb Vierteln den Gegner so zerlegen, dass du danach alle guten Spieler rausnehmen kannst.
Ja, wir haben ja noch zum Glück unsere Bankspieler, die später noch kommen. Das heißt, da kann dann jemand eingewechselt werden.
Ja, kannst du nochmal nachlegen.
Dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen über Dennis Undorf. Nein, er musste einfach rein und ich habe ihn jetzt mal da so auf die 10 mit dazu gepackt. Ich hoffe, du verzeihst mir.
Gerade so.
Gut, dann sind wir links vorne angekommen. Da bin ich sehr gespannt. Da hatte ich auch mehrere Kandidaten mit auf der Liste. Und habe mich letztendlich aus eigentlich von dir eben perfekt genannten Gründen, da habe ich fast schon gedacht, hast du nur Name und Verein verwechselt, für Said Elmaler entschieden. Denn ähnlich wie Jens Day bei den Bremern waren es am Ende vermutlich auch die Tore von Said Elmaler, die den Kölnern die Klasse gehalten haben. Und genau aus den von dir eben genannten Gründen, eben diese Wichtigkeit dieses einen Spielers für eine ganze Mannschaft, habe ich mich hier für den Shooting Star entschieden. Hat 13 Tore erzielt in seiner ersten Bundesliga-Saison. Das ist eine Wahnsinnsmarke. Hatte mit Kwasniok immer so ein bisschen Probleme, hatte man das Gefühl, auch wenn er da trotzdem immer wieder gute Leistungen gebracht hat. Dazu kommen übrigens noch 5 Assists, also 18 Scorer-Punkte in 34 Einsätzen, nicht alle über die volle Distanz oder manche auch nur ein paar Minuten.
Viele ja sogar.
Genau, also das war ja genau das Kwasniok-Thema. Ja. Und das sind Wahnsinnszahlen für so einen jungen Spieler, 19 Jahre jung immer noch. Wer weiß, vielleicht zieht es ihn jetzt in die Premier League, da hört man ja immer wieder, gibt es Angebote. Aber ja, das ist eben der Grund, warum ich ihn hier mit reingenommen habe. Wahnsinnszahlen, einer der Lebensversicherungen oder die Lebensversicherung der Kölner in diesem Jahr.
Ja, verdient, dass er über die reingekommen ist. Hast mich trotzdem ein bisschen überrascht jetzt damit irgendwie. Also ich hatte da noch den einen oder anderen Namen erwartet, bevor wir dann zu Elmaler kommen. Aber klar, kann man den mit reinnehmen. Hast alles richtig gesagt. Bei mir steht links vorne einer, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, der mit einem doppelten 6-0 in die Saison gestartet ist. Sowohl das Endergebnis als auch die Kickernote. Jan Diomande ist bei mir auf dem linken Flügel zu Hause. Der Breakout-Star. Was der für eine Saison gespielt hat, hatte, glaube ich, niemand so richtig ahnen können, weil er eben auch aus einer kleineren Liga kam. Aber brutaler Spieler und wird, wenn er wechselt im Sommer, dann für fast unvorstellbar viel Geld. Hat ja kürzlich im Interview gesagt, er würde schon gerne bei Leipzig bleiben. Ist dann immer die Frage, was da so auf den auf den Arbeitsverträgen, die dir vorgelegt werden, draufsteht, wie viele Nullen, die dann vielleicht auch zum Beispiel ein FC Liverpool bietet. Aber 12 Tore, 9 Vorlagen und ich finde vor allem so ein bisschen, wie es im US-Sport auch oft genannt wird, der Eye-Test. Also wenn du ihn anschaust und ihn spielen siehst, dann denkst du dir, Wahnsinn, was für ein Kicker und was für einer, der einfach Spiele alleine entscheiden kann, den du einfach teilweise hier auch vielleicht wieder so ein bisschen die Light-Version von einem Bayern-Spieler von Michael Olise, den du einfach nicht greifen kannst und der so wendig ist, torgefährlich, dass er bei mir auf jeden Fall rein musste.
Kann ich sehr gut verstehen. Auf meinem Notizzettel steht auch der Name Diomande auf dieser Position. Einmal dann aber doch durchgestrichen und mit Said Elmala überschrieben quasi, war natürlich auch bei mir ganz, ganz oben in den Überlegungen mit dabei. Du hast alles genau richtig gesagt. Was eine Saison von ihm, was ein Spieler. Da werden wir als Fußballfans, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel Spaß dran haben, weil so jung, so gut, so schön, dass es ihn gibt. Hoffentlich nicht bei der Weltmeisterschaft mit seinem Breakout-Spiel gegen Deutschland.
Ja, also da wird möglicherweise David Raum, der Mannschaftskollege, schon sich drauf vorbereiten auf dieses Duell.
Ich glaube auch, ja. Das wird spannend. Mal sehen. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auch, wen du auf der 9 quasi auserkoren hast.
Machen wir nicht lang rum, da gibt es nichts zu diskutieren. Harry Kane, mich hat es auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. So im Saisonendspurt ist es mir dann auch wieder so ein bisschen untergegangen, wie viele Tore der wieder geschossen hat. Also wir haben ja lange über ihn geredet, aber am Ende steht er jetzt bei 36 Toren in 31 Spielen, 7 Vorlagen. Ja, das sind halt mal eben wieder 43 Scorerpunkte in 31 Spielen. Unglaublich, brauchen wir nicht drüber reden. Penalty Merchant natürlich, 10-mal vom Punkt getroffen. Also Guirassy wird sagen, der hat wieder nur 11-Meter-Tore gemacht. Aber nein, ist Wahnsinn, was der da performt. Ich sehe es auch hier gerade in seiner Statistik bei den Bayern. 140 Spiele, 142 Tore.
Ja, das ist, hör auf. Das ist, doch, das ist wie ausgesagt. Also
es ist wirklich absurd. Und es ist auch, also man vergisst ja auch, wie oft die auch gegen gute Mannschaften spielen. Also so ein Drittel, ein Viertel der Spiele, sagen wir mal ein Viertel, sind gute bis sehr gute bis absolute Top-Mannschaften Europas. Und der ballert die Dinge halt trotzdem rein. Das ist natürlich seine Qualität, das ist aber auch sind die Bayern, wie sie ihn da eingebaut haben. Das ist eine absolute Symbiose zwischen Kane und den Bayern und deshalb darf er sich nicht nur über die tolle Saison freuen, sondern vor allem, dass er hier bei mir und auch bei dir natürlich in der 11 der Saison steht.
Du vergisst vielleicht, was Philipp Tietz in der zweiten Saisonhälfte bei den Mainzern gemacht hat.
Wie könnte ich?
Nein, das vergisst niemand von uns, aber trotzdem steht natürlich auch bei mir Harry Kane als Neuner fest. Alles andere ist einfach nicht zu verargumentieren, also sind wir mal ehrlich. Da können wir auch sagen, ja, aber wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Philipp Tietz oder ein Kramaric oder so, die hatten schon auch Impact auf ihre Teams. Ja, wisst ihr ja selber, Leute. Also ich glaube,
ich stelle mir gerade vor, wie Philipp Tietz so diese Folge, also das ist die erste Folge, die er von uns hört. Er weiß nicht, dass wir manchmal so diese Gags machen. Und er so, was? Ich? Oh, nein, doch nicht.
Nein, Anton,
liebe
was
Grüße,
soll
falls
das?
Es so ist.
Beste Grüße, Riesenleistung, Philipp. Ja. Mach weiter so.
Absolut. Muss dich nicht entschuldigen für deine Tore gegen Heiden.
Aber auch wirklich krass, Harry Kane ist jetzt natürlich, gefühlt, seitdem er in die Bundesliga gekommen ist, jedes Jahr Torschützenkönig geworden. Und das mit 36 Toren, 26 Toren und jetzt wieder 36 Toren. Und es ist für mich unfassbar, dass Robert Lewandowski nämlich zum Beispiel lediglich einmal mehr als 35 Tore in einer Saison erzielt hat. Hm. Bundesliga-Tore wohlgemerkt. Das allein zeigt ja schon, dass Harry Kane jetzt schon zweimal diese Marke überschritten hat, die Lewandowski bisher noch nicht erreicht hat, bis auf die Rekordsaison mit den 41 Toren natürlich. Ist ja wirklich schon Wahnsinn, weil das heißt, also Lewandowskis Zahlen sind ja trotzdem absolut nicht von dieser Welt gewesen. Und Harry Kane hat ihn jetzt quasi in Anführungsstrichen schon zweimal übertrumpft. Also Ja, was muss man noch sagen? Ich glaube, ne, die Zahlen sprechen für sich. Der Spielstil, du hast es eben gesagt, es wäre auch gefühlt okay, ihn hier auf der 6 mit aufzuführen, weil er sich die Bälle holt, weil er die Bälle verteilt, weil er teilweise auch Zweikämpfe führt wie ein Verteidiger. Ich denke da manchmal noch an diese Szene, wo er da irgendwie gegen Paris im Liegen noch drei Verteidiger ausspielt und wieder aufsteht und dann natürlich faul gegen sich gepfiffen bekommt. Wir haben es alle noch vor Augen. Dieser Spieler ist vielleicht momentan auch der Beste der Welt. Da gibt es ein paar, die sind so auf dem Level mit anderem Skillset vielleicht, aber ich finde, man kann mit Fug und Recht behaupten, Harry Kane ist einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt.
Ja, ist auch, glaube ich, eine Podcast-Folge der Zukunft, wo wir eine Stunde lang debattieren, wer war der bessere Bayern-Stürmer, Lewandowski oder Kane. Da kann man, glaube ich, lange diskutieren. Und ja, noch ein Side-Fact, der natürlich auch wieder reinpasst. Rate, in welcher dieser drei Bundesliga-Saisons ich Harry Kane bei Kickbase hatte?
Ja, wahrscheinlich bei der mit 26 Toren.
Genau, bei der absoluten Grottensaison von Harry
Ja,
Kane.
wirklich, das ist peinlich, so eine Saison zu spielen. 26 Tore in der Bundesliga, das würde ich ja
Ja.
schaffen.
Aber wir wissen ja eh, seit wir mit Mario Rieker drüber gesprochen haben, Kickbase oder Fantasy-Manager-Spiele generell overrated, von daher alles gut.
Außer bei der NFL. Shoutout.
Das natürlich, ja.
Ja
Rechter
gut,
Flügel, Anton.
genau. Ist für mich tatsächlich eine ähnliche Diskussionsgrundlage mit Michael Olise. Auch da, also sorry, was soll er dann noch mehr machen als das, um jetzt in diese 11 von uns hier gewählt zu werden? Es gibt sicherlich hier und da Spieler in der Liga, die auch tolle Leistungen für ihren Verein da über die rechte Angriffsseite gezeigt haben. Aber
Justin Ginmar, sei da mal genannt.
absolut. Also, ich erinnere mich an dieses eine wichtige Tor, wo noch so leicht abgefälscht war, oder? Das war ja doch zum 1-0 gegen
Das
irgendwas.
war gegen Wolfsburg,
Ja, genau,
1-0.
das,
Also,
ja, Wolfsburg, sag ich doch.
ja.
Irgendwas Wichtiges hat er doch gemacht.
Ja. Also, Justin Ginmar bei
Ja.
Anton im Team diese
Genau.
Saison.
Nein, das ist Michael Olise.
Ja,
Was anderes
Punkt.
geht irgendwie nicht. Ja.
15 Tore, 22 Vorlagen in 32 Spielen. Ist bockstark. Ist, was die Durchschnittsnote angeht, nur Harry Kane besser und deshalb genauso wenig diskutabel wie Kane. Jetzt sind wir bei den drei Reservisten angelangt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anton. Wahrscheinlich, genau wie bei mir, alle Namen schon mal genannt gewesen, oder? Oder hast du da noch irgendwie einen Verrückten?
Nee, tatsächlich, ich habe es dann ein bisschen anders gehalten. Ich habe dann manche, über die ich auf Positionen nachgedacht habe und dann mich für den anderen entschieden habe, wirklich auch komplett rausgelassen, weil ich irgendwie, ne, dann noch andere Spieler mit reinnehmen wollte. Beginne mal direkt mit Johan Mansambi vom SC Freiburg. Finde ich auch einer der Spieler, die richtig auf sich aufmerksam gemacht haben in dieser Saison. Die Freiburger haben wir hier auch schon unlängst lange thematisiert, aufgrund auch ihres Europa League-Finals, aufgrund der Qualifikation für die Quali der Conference League. Also eine sehr erfolgreiche Saison für die Freiburger und mittendrin eben Johan Mansambi, 20 Jahre jung und einer der Spieler, die mich in dieser Saison wirklich von sich überzeugt haben. Für jetzt die Startelf meiner Elf der Saison reicht es eben noch nicht ganz. Da waren andere einfach besser, hatten mehr Impact. Aber ich finde, zumindest mal diesen Bankplatz, diese Joker-Rolle hat er sich bei mir verdient.
Ja, cooler Pick auf jeden Fall. Hatte ich so eng nicht in meiner Auswahl, aber ich bin auch Riesenfan von ihm. Bin sehr gespannt, ob er bei der WM mit der Schweiz da nochmal eine Schippe drauflegt, was auch so internationales Ansehen angeht.
Ja.
Bei mir ähnliche Positionen. Du hast ihn vorhin schon drin gehabt. Christoph Baumgartner, haben wir alles zugesagt. Sollte oder wollte ich auf jeden Fall auch drin haben. Hat aber bei mir nicht für die Startelf gereicht. Trotzdem nimmt er da auf der Bank Platz, der Christoph.
Ja, als nächstes habe ich mich für Nadim Amiri entschieden. Noch als Bankspieler war leider hier und da mal so ein bisschen verletzt, aber trotzdem mal wieder der Mainzer, der auch dann wieder für den Aufschwung stand, nachdem es ja echt eine richtig schlechte Hinrunde gab oder schlechten Saisonstart gab. Und ja, es zeigt ja jetzt auch wieder, dass er bei Julian Nagelsmann auch mit im WM-Kader ist. Der hat einfach eine unglaubliche Qualität und zeigt das auch in sehr großer Regelmäßigkeit. Das ging ja auch sogar in der Conference League, hatten wir gerade schon das Thema bei den Freiburgern, genauso weiter, hat da auch für Schlagzeilen gesorgt. Tolle Saison overall dann mit den Mainzern noch hingelegt, die jetzt, also toll im Sinne von, sie haben sich sehr gut gefangen und sind dann am Ende sicher im Mittelfeld eingelaufen. Das war das Ziel, was sie haben mussten nach dem verkorksten Start. Und Amiri ist einfach das Aushängeschild dieser Mannschaft. Wahrscheinlich werden sie es verlieren, aber hier ist er auf jeden Fall nochmal als Mainzer auf meiner Bank der Saison.
Ja, halte ich auch viel von ihm. Ich glaube, da war dann die Hinrunde ein bisschen zu schwach. Da hätte ich ihn dann auch letztes Jahr drin gehabt, beziehungsweise hatte ich vielleicht sogar, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Da haben sie ja nochmal stärker performt unter Henriksen. Aber ja, super Spieler, super Typ. Und kann man nicht nichts falsch machen mit. Bin schon so ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich jetzt hier dann nochmal neue Namen in den Raum wirfst, was ich irgendwie cool finde, aber natürlich ja, auch.
Ich verstehe es. Also ich
vielleicht das Ganze so ein bisschen verzerrt, wobei ich habe natürlich teilweise auch Namen der Startelf gehabt, die du vielleicht dann jetzt nicht so eng in den Überlegungen hattest.
Stimmt, ja, das stimmt eigentlich. Da haben wir noch gar nicht so drüber geredet. So, dass Aftulahu und Stay, also das kann ich schon verstehen, aber ja, die waren nicht so in meinen Überlegungen mit drin. Das stimmt schon, ja. Also nicht, weil ich sie nicht schätze oder weil ich denke, was sind das denn für scheiß Picks von dir, sondern ne, es ist ja auch gar nicht so leicht, jetzt einfach mal zu sagen, komm, mach mal 11 Stück von jedem Verein so ein bisschen am besten und dann hier, mach. Aber nee, die Picks sind völlig legitim und gut. Sind bei mir nicht eben als erstes mit aufgekommen. Über Aftulahu hatte ich kurz nachgedacht, aber jetzt auch nicht dann so, dass ich ihn als 50-50 mit hingeschrieben habe.
Ja, ich fühle mich fast ein bisschen unkreativ, aber ich muss, habe jetzt hier noch zwei Namen stehen, die rein müssen für mich. Einer, der, ja, der von der Bank natürlich seine Qualitäten hat, wie wir alle wissen, Dennis Undaf. Mhm. Kommt da bei mir noch mit rein. Hast du ja vorhin schon viel zu gesagt. Top-Saison gespielt, völlig verdient mit bei der WM dabei und deshalb nicht wirklich irgendwas zu diskutieren, würde ich sagen.
Ja, Undaf hat sich für mich irgendwie falsch angefühlt, nur in Anführungsstrichen nur auf die Bank zu stellen. Deshalb habe ich ihn irgendwie da noch so reingewurstelt, hatten wir ja vorhin das Thema, dass es jetzt so ein bisschen aufgebrochen war. Aber ich, also der zweitbeste Torschütze der Liga, hatte diese unfassbare Phase, als er irgendwie nur ein Scorer hinter Mbappé war über einen Zeitraum von anderthalb Monaten oder so. Also ja, der muss mit, egal ob Bank oder Startelf. Nagelsmann hat uns auch da erhört. Und dann, ja, war ich hin und her gerissen. Ich habe jetzt noch zwei Spieler quasi, die ich eigentlich gerne beide dabei habe. Es gibt nur noch einen Kaderplatz. Deshalb entscheide ich mich für Jan Diomande. Er muss schon noch dabei sein. Es war eine Wahnsinnssaison. Ich sag dir gleich, wer dann noch
ich weiß
mit.
Ja, wer. Ich weiß ja wer. Er steht ja bei mir auf dem Zettel.
Oh, okay, okay. Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, Luis Diaz, oder?
Tatsächlich nicht. Ich hab.
Krass.
Ich hab Luis Diaz. Also ja, es ist nur dem geschuldet, dass wir hier wirklich ein bisschen Platzmangel haben und ich wirklich nicht alle Bayern-Spieler mitnehmen wollte. Ist klar, Luis Diaz, vollkommen richtig. Aber es ist.
Mit 32 Torbeteiligung kannst du nicht vor die Haustür gehen.
Ja, der hatte keinen Impact. Das ist zu wenig einfach. Ne? Da erwarte ich 35 mindestens. Bei mir ist es tatsächlich noch Fabio Vieira vom HSV. Mm. Weil ich finde auch, ohne Vieira wäre der HSV vermutlich abgestiegen. Ist ein bisschen anders als jetzt, also gut, nicht ganz anders als mit Stay und Elmala. Vieira hat auch 7 Tore erzielt. Aber war jetzt nicht nur der Scorer-Aspekt, aber ich finde diese Verpflichtung von Vieira, Lokonga nochmal zum Start der Saison, die haben diese ganze Qualität so krass in die Höhe gehoben und es war ja trotzdem jetzt kein Selbstläufer dieser Klassenerhalt. Also für mich eine Personalie, die unglaublich viel Impact auf den Verein hatte und den Erfolg des Vereins. Deshalb wollte ich ihn unbedingt nochmal genannt haben, aber ich kann jetzt auch nicht Diomande gar nicht nennen. Also, weißt du, irgendwie sind mir da die Hände gebunden.
Nee, aber finde ich cool. Vieira hatte ich auch auf dem Zettel stehen fürs Mittelfeld damals. Also, es ist auf jeden Fall eine absolute Top-Verpflichtung gewesen. Wie du auch sehr schön gesagt hast, es sind nicht nur die Scorerpunkte, sondern wenn man dann irgendwie dem HSV zuschaut, dann siehst du auch, der macht auch super viele Angriffe möglich, weil er dann mal einen Gegner aussteigen lässt, weil er den Ball sofort weiterspielt, weil er einen guten tiefen Ball spielen kann. Das ist einfach einer, der mit seiner Qualität so ein bisschen als Verbindungsspieler nach vorne ganz viele Sachen möglich macht, die sonst gar nicht entstanden wären. Also auch Konterangriffe, wo dann vielleicht ein Königsdörfer oder ein Baldé am Ende abschließt, hat irgendwo Vieira seine Füße im Spiel gehabt. Und wenn da jemand anders gewesen wäre, der nicht ganz so technisch gut ist und auch nicht ganz so eine Übersicht hat, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Von daher, absolut richtig, hat das Spiel der Hamburger auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich glaube, wir können uns dann darauf einigen, insgesamt Vieira und Vuskovic vielleicht so einen 70% Anteil am Klassenerhalt.
Ja, definitiv. Deswegen wollte ich den hier nochmal genannt haben. Luis Diaz, wie gesagt, also klar, da gibt es noch den einen oder anderen Namen, der es jetzt nicht mit reingeschafft hat, der es aber eigentlich wahrscheinlich verdient hätte. Genau, aber man muss eben diese harten Entscheidungen treffen. Also für mich war das jetzt schon teilweise schwierig aufgrund der gerade genannten Situation. Da will ich gar nicht wissen, wie sich Julian Nagelsmann bei der WM-Kader-Nominierung gefühlt hat. Also es ist schon nicht ganz so leicht, finde ich.
Definitiv nicht. Und das ist natürlich auch eine große Verantwortung, die wir hier haben.
Genau, also gut, wahrscheinlich ist es eher andersrum. Nagelsmann kann sich nicht in unsere Lage hineinversetzen. Der hat ja noch nie so einen Druck und so einen Erfolgsdruck gespürt, ne? Also was da dann immer auf uns einprasselt, wenn da mal nicht der Lieblingsspieler plötzlich mit in der Elf steht,
Ja.
ne? Das sehen viele da draußen gar nicht, dass dieser Job als Podcaster auch wirklich hart sein kann.
Das ist die Kehrseite dieses Geschäfts, Anton.
Ja.
Ja, dann lass uns doch ganz kurz einmal den Trainer der Saison und deinen Spieler der Saison küren.
Bei Trainern habe ich mir auch drei aufgeschrieben, die finde ich alle irgendwie so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, die das alle verdient hätten. Ich finde auch da muss man am Ende Vincent Kompany nehmen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nicht nur sportliche Erfolge gefeiert hat, sportliche Rekorde aufgestellt hat, sondern auch abseits des Platzes Botschaften vermittelt hat, die ganz, ganz weit über das Sportliche hinausgehen und das in einer Sicherheit, mit einer Kompetenz, mit einer Empathie, die im Fußballgeschäft gefühlt so seinesgleichen sucht. Und deshalb wäre jeder andere Pick als Trainer der Saison einfach nicht ganz passend.
Ja, sehe ich genauso. Es gab auf jeden Fall Kandidaten, Ilzer zum Beispiel, Christian Ilzer möchte ich hier nur nochmal beweisen, dass ich das kann mittlerweile. Natürlich ich muss jetzt das Meme fortführen, dieser Interimstrainer zwischendrin von den Wolfsburgern, wo niemand weiß, wie er heißt.
Ja.
Daniel Bauer, nein,
Daniel
Quatsch, ich
Bauer
weiß
wissen wir
natürlich, wie er
noch.
heißt.
Julian Schuster
Ja,
hatte ich noch mit auf der
absolut,
Liste.
ja.
Manuel
Hoeneß
Baum,
immer.
Hoeneß, ja.
Genau, auf
Also,
jeden Fall ein paar
ja.
gute Trainerleistungen gesehen, aber trotzdem, Kompany in allem, wie er auftritt, natürlich auch das Sportliche über den Kollegen, den Konkurrenten erhaben, meiner Meinung nach. Du hast am Anfang kompetent nochmal hervorgehoben, nur Vincent Kompany teilt die ersten vier Buchstaben seines Nachnamens mit dem Wort kompetent. Das ist, glaube ich, auch ein Hinweis.
Ja.
Von daher.
Ja, ein Spieler der Saison ist für mich tatsächlich Michael Olise.
Für mich auch. Und ich habe auch vorhin gesehen oder gehört, in der Folge von letztem Jahr waren wir uns auch beide einig, dass es Michael Olise ist. Aber da hatte
Das ist
Kane natürlich auch
krass.
einen Durchhänger mit seinen 26
Ja,
Toren.
also das war auch peinlich, ne? Gut. Du weißt, ich bin sehr anfällig für rechte Flügelstürmer, gerade bei den Bayern. Ob es ein Robben ist, ein Sané oder jetzt Michael Olise, da bin ich natürlich auch blessed mit Quality über die letzten Jahre.
Letzte Saison war übrigens auch die schöne Folge, in der wir uns dann fast gestritten haben, ob Ribéry oder Robben besser waren.
Ja, ich erinnere mich dunkel zurück. Harte Zeiten.
Ja, mussten wir in Paartherapie erstmal
Ja,
aufarbeiten.
das
Das
machen
war
wir hier.
teuer, du, das sag ich dir.
Teuer, aber dafür haben wir ja euch da draußen, die uns das dann wieder zurückgeben. Nee, das hier ist ja so ein bisschen wie unsere Paartherapie. Es macht auf jeden
Ja, fühlt
Fall
sich manchmal so
genauso
an.
viel Spaß.
Rollt damit also, in den Augen.
Ich hatte jetzt noch nie Paartherapie. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das macht unendlich viel Spaß, weil dann wäre meine Aussage richtig.
Ja, alle, die schon mal Paartherapie gemacht haben, lasst uns euer Feedback da und erzählt mal, wie es war.
Ja, mein Feedback zu der Folge, Moritz, ist, dass ich sehr zufrieden bin. Ich finde auch gut, dass wir hier und da so ein bisschen uns unterschieden haben, sonst wäre es ja langweilig gewesen. Ich finde gut, wie wir doch dann auch beide, finde ich, Argumente für die Spieler parat hatten, die der andere dann auch verstehen konnte. Auch wenn ich mich nochmal in aller Form hier entschuldigen muss, dass Jens Day nicht direkt in meinen Gedankenspielen vorgekommen ist. Schande über mein Haupt, denn wie ich gerade schon gesagt habe, du hast das ja völlig richtig herausgearbeitet, dass der mal wieder eine zentrale, wichtige Figur bei den Bremern war.
Und wenn er jetzt wechselt, weil er beleidigt ist, bist du schuld.
Nehme ich auf meine Kappe. Vielleicht kommt ja Goretzka zu euch dann dafür oder so.
Boah.
Ja. Ja. Ja, wieso nicht? Mal sehen. Es hat mir ja, auf jeden Anton, Fall... Jetzt. Ja, bitte?
Sag du.
Schneidest du das?
Ja, das schneide ich.
Okay.
Jetzt muss ich es drin lassen. Das wäre richtig.
Wäre auch geil, ja. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch etwas Spaß, habt etwas mitdiskutiert quasi vor den Podcast-Geräten eurer Wahl. Und wenn ihr noch andere Meinungen oder Spieler habt, die noch irgendwie mit müssen, dann lasst es uns doch gerne wissen. Ihr seht dann ja auch visualisiert bei Instagram zum Beispiel nochmal unsere Aufstellungen. Dementsprechend kommt da gerne vorbei und diskutiert mit Honorable Menschen, weil ich ihn die ganze Zeit in meinen Überlegungen doch mit drin hatte und jetzt gar nicht genannt habe. Matze Ginter. Tolle Saison gespielt, wollte ich hier nochmal gesagt haben. Hat es irgendwie nicht ganz irgendwie bei mir dann am Ende auf Bank oder Startelf geschafft, aber toll. Fast so toll wie du, Moritz. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir, Anton. Nächster Rückschlag für Matze Ginter, auch bei der Zwei-Mann-Mauer, nicht mit im Kader. Das ist ja schwierig. Wenigstens in meinem WM-Kader hatte ich ihn mit drin, aber ja, wird er drüber hinwegkommen, hat sich ja zumindest in Position gebracht, sich für Europa zu qualifizieren. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn das ist alles, was noch ansteht diese Saison. Das Champions-League-Finale, das hier war jetzt so ein bisschen die... Ja, der Abschluss der Bundesliga-Saison quasi für uns bildet damit das Ende dieser Saison. Ihr werdet höchstwahrscheinlich nochmal was von uns hören zum Champions-League-Finale und dann gibt es natürlich schon den, ja, den 180-Grad-Dreher Richtung WM und dann wird nur noch nach vorne geschaut, dann wird richtig Vorfreude hier entfacht. Freue ich mich sehr drauf, Anton. Da gibt es eine ganz große Preview-Folge von uns, wo wir alle, wie viele Gruppen sind es? 720, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie WM. Sowas, ich glaube, ungefähr genau, 720, 730.
Und dann das 512-Finale auf jeden Fall schon mal vorher analysieren. Kommt da auf jeden Fall wieder in den Podcatcher, sagt man ja, eures Vertrauens. Wir freuen uns drauf. Anton, danke dir und bis bald.
Ciao, ciao.